Liebe Hörerin, lieber Hörer, die sind ein Herz und eine Seele. Das hören wir ab und zu, über ein frisch verliebtes Pärchen etwa. Bisweilen auch von Geschwistern. Sie seien unzertrennlich. Ein Herz und eine Seele eben. Aber weder Sie noch ich lassen sich von so einer Aussage Glauben machen, dass die quasi verschmelzten, gleichsam aneinander klebten und nie auch nur die geringste Differenz hätten. Ein Herz und eine Seele heißt dann, die passen zueinander. Hoffentlich auf Dauer, aber wer weiß. Also, friss die Hälfte. Genauso wie es gesagt wird, ist es nicht wirklich gemeint. Wenn aber von einem diamantenen Hochzeitspärchen gesagt wird, sie seien noch immer ein Herz und eine Seele, ja, auch das gibt es, dann ist das schon beeindruckend. Die Aussage hat dann noch immer etwas Idealisierendes, denn gestritten hat auch dieses Pärchen in 60 Jahren wohl oft genug. Aber das Bild hat hier eine ganz andere Kraft, als wenn es in der Regenbogenpresse als Bildlegende unter frisch verliebten Filmstars steht. In der Apostelgeschichte wird das Bild für die erste Christengemeinde in Jerusalem geprägt. Da geht's nicht mal mehr um Verliebtheit, um Menschen, die sich gegenseitig angezogen und gefunden hätten. Da geht es um einen bunten Haufen von Individuen, deren einzige Gemeinsamkeit der Glaube an Jesus, den Christus, den von den Toten Auferstandenen ist. Diese Gemeinde der Gläubigen soll ein Herz und eine Seele gewesen sein. Nun, ich glaube, auch hier ist angezeigt, diese Aussage als ein Bild zu nehmen, das Wesentliches trifft, sich aber respektvoll, diskret über gewisse Details ausschweigt. Denn wir wissen, Ideal und Wirklichkeit liegen oft weit auseinander. Aber gerade dieses Ideal, wenn es vielleicht auch nie ganz und vor allem nicht dauerhaft hat umgesetzt werden können, behält auch heute noch seine inspirierende Kraft.
Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu, des Herrn. Und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte.
Von inspirierender Kraft sprach ich. Und das meine ich auch so. In manchen Ohren freilich widerhallen zuerst und vor allem die Risiken, die solche idealisierten Bilder in sich bergen. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Alle verkauften ihren Besitz und brachten den Erlös. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Aus dem Zusammenhang gerissen, isoliert betrachtet, können solche Aussagen eng geführt, ja, missbraucht werden. Marx beispielsweise hat diese Sätze aus der Bibel sicher gekannt. Stalin war sogar einige Jahre im Priesterseminar. Sie hatten alles gemeinsam, wird bei ihm dann zu «Alles muss allen gehören, es darf keine Unterschiede mehr geben» und damit zu einer Unterdrückungsmaschinerie, in die ganze Völker hineingezwängt wurden. Die Abermillionen Opfer des Kommunismus sprechen diesbezüglich eine deutliche Sprache. Aus dem Zusammenhang gerissen eben. Dieser entscheidende Zusammenhang ist aber gerade der Auferstehungsglaube. Das ganze Wirken Jesu, dass er für die Schwachen, die Ausgegrenzten eingetreten ist, dass er Kranke heilte, dass er schuldig gewordenen Vergebung zusprach. Sein aufopfernder Tod für alle Menschen, all das wurde bestätigt. Der Tod hatte nicht das letzte Wort, der Vater hat ihn von den Toten auferweckt. Er liebt. Wer das glaubt, kann aus freien Stücken der Einladung Jesu folgen, diesen Weg zu gehen. Frei. Am heutigen zweiten Ostersonntag gehört eben diese Stelle, wo das Ideal der Urgemeinde geschildert wird, zur Osterbotschaft dazu. Unserem Osterglauben wird also zugetraut, diese Gemeinschaft mit Christus und untereinander zu konkretisieren. Der Versuch, Leben wirklich zu teilen, ein Herz und eine Seele zu werden, setzt also die Entscheidung voraus, dem Geist Jesu Raum zu geben. Es ist keine romantische Idee. Ein Herz und eine Seele zu werden, setzt den Glaubensakt voraus, dass Liebe schenken, Vertrauen schenken, das Vergebung schenken, Leben wirklich zu teilen, sich dadurch verletzlich machen, auf Macht zu verzichten, dass genau das der richtige Weg ist. Das Geben seliger ist als Nehmen. Liebe Hörerin, lieber Hörer, von einem nachhaltigen Versuch, dieses Ideal zu leben, möchte ich gerne kurz berichten. Ich meine das Ordensleben. Wer, wie ich, in einen Orden eintritt, der oder die traut genau diesem biblischen Bild aus der Apostelgeschichte. Er, sie gibt ein Stück Selbstbestimmung auf, lebt fortan in Gütergemeinschaft und engagiert sich verbindlich in einer Lebensgemeinschaft mit Brüdern, mit Schwestern zusammen, die er, die sie sich nicht ausgesucht hat. Das geht nur aufgrund des Osterglaubens und nur freiwillig, ohne Murks, mit Verbindlichkeit und Verantwortungsbewusstsein freilich, aber aus einer freien Entscheidung heraus, in dieser Form die Sache Jesu zu leben, ihm nachzufolgen, im Glauben daran, dass er uns begleitet und mitten unter uns ist. Es braucht dazu die Jungen, die Idealisten, die das gehörte Wort aus der Apostelgeschichte ernst nehmen. Sie waren ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Es braucht aber auch die Alten, die ihre Lebenserfahrung einbringen und den oft blinden Eifer der Jungen etwas bremsen oder wenigstens kanalisieren, die mild und barmherzig geworden sind. Aber es ist lebbar, konkret. Obwohl es unter uns auch Zweifler gibt, wie Thomas, der am Osterabend nicht dabei war, als Jesus trotz verschlossenen Türen in die Mitte der Jünger trat. Obwohl es auch unter uns Faule gibt und Feiglinge, Kleingläubige und Frustrierte, Dumme und Peinos oder auch nur einfach mittelmäßig Fromme. Oft gelingt dieser Versuch, ein Herz und eine Seele zu sein, mehr schlecht als recht. Und doch weiß ich mich einer weltweiten Ordensfamilie zugehörig, in der alle dieselbe Grundidee teilen, Christus nachzufolgen und ihn als den zu verkündigen, der unser Leben bejaht und uns zum ewigen Leben beim Vater im Himmel führt. In der internationalen Studiengemeinschaft, in der ich derzeit lebe, teilen wir Besitz und Sorgen, Lebensziel und Freizeit über Sprachgrenzen und kulturelle Prägungen hinweg. Wir 18 Mitbrüder stammen aus 8 verschiedenen Ländern, aus 4 Kontinenten und sind zwischen 25 und 88 Jahre alt. Keine Gleichmacherei, sondern solidarische Lebensgemeinschaft, in der jeder Einzelne Platz zur Entfaltung hat, innerhalb des geteilten Lebensprojekts. Eine Kasse, eine Küche, eine Waschmaschine, das geht nur mit der einen Kapelle, in der wir uns immer wieder nach dem auferstandenen Gekreuzigten ausrichten und gemeinsam das Osterereignis, die Gegenwart Christi in der Eucharistie, feiern. Bezeichnenderweise ist in der Apostelgeschichte zwar von Leib und Seele die Rede, aber nicht vom Geist. Denn der Geist jedes Einzelnen ist frei. Der Heilige Geist ist zwar der Inspirator aller, aber es gibt keine Unité de Doctrine, keine Ideologie, der alle untergeordnet würden. Ein Herz und eine Seele also, und doch ein Sack voll Flöhe. Das ist auch der Anspruch an jede christliche Gemeinschaft, jede Pfarrei. Die Glaubwürdigkeit, in der Nachfolge Christi zu stehen, misst sich daran, wie solidarisch wir miteinander umgehen. Eben ein Herz und eine Seele zu sein versuchen. Auch über die sichtbaren Grenzen der Kirchgemeinde hinaus. Solidarisch meint dann eben auch, barmherzig zu sein. Gleichheit ist kein christliches Prinzip. Bejahung der Einzigartigkeit jeder Persönlichkeit und Respekt auch für ihre Schwächen schon eher. So ist ja auch unser politisches Gemeinwesen ein Kind der christlichen Sozialethik. Sozialwerke, Kranken- und Altersvorsorge, ja gar das Versicherungswesen insgesamt, beruhen auf dem Prinzip der Solidarität. Alle zahlen Beiträge im Interesse aller. Der eine wird davon stark profitieren, die andere kaum, ist aber letztlich auch froh, nie davon profitieren zu müssen. Nur, je mehr wir diesen Gedanken institutionell organisieren und also delegieren, desto größer ist auch die Gefahr, dass uns die direkte Betroffenheit abhanden kommt. Denn so wie im Orden jede Regel zum toten und bisweilen tödlichen Buchstaben wird, wenn sie nicht mit je neuer Begeisterung und Glaubensüberzeugung unter ständiger Anrufung des Geistes Christi gelebt wird, genauso gerät auch der noch so ausgeklügelte Steuerfuß einer Kirchgemeinde zum sterilen Verwaltungsmechanismus, wenn nicht je neu beherzte und beseelte Christinnen und Christen diese Einheit leben. Wo wahrgenommen werden kann, da wird zwar gestritten, manchmal geht's etwas laut zu und her, aber da ist Leben, da schaut man zueinander und füreinander. Da wird Versöhnung gelebt und großzügig geteilt, auch mit Menschen in der Ferne, die in Not sind. Da wird man, wie in urchristlichen Zeiten, staunen und sagen: Seht, wie sie einander lieben. Thank you.